Bremen 2 Gesprächszeit.
Er kennt sich aus mit altem Gemäuer und Denkmälern. Er ist Bremens Landesdenkmalpfleger, Professor an der Uni Bremen und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Professor Dr. Georg Skalecki ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Seit dieser Woche ist klar, dass es auf dem Sparkassengelände am Bremer Brill keinen Neubau geben wird. Der Investor, die Brüder Pinchas und Samuel Shapira, die wollen die bestehenden Gebäude sanieren und dann als Büroflächen vermieten. Ist das jetzt für Bremen eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Ich muss zunächst einmal sagen, was es für die Denkmalpflege bedeutet. Für die Denkmalpflege ist es erstmal eine Überraschung, denn letztlich hätte ich damit gerechnet, dass doch etwas mit den nicht denkmalgeschützten Gebäuden passiert, dass sie doch abgerissen werden und ein Neubau erfolgt. Für mich ist es jetzt erst einmal aber auch eine positive Nachricht, dass doch offensichtlich auch die zweite Offensive mit einem Hochhausgebäude an diese Stelle gehen zu wollen, jetzt vom Tisch ist. Und das kann ich mir eben für diese Stelle absolut nicht vorstellen. Wir befinden uns am Brill mitten im sensiblen Bereich der ehemaligen mittelalterlichen Stadt, innerhalb der Stadtmauern, innerhalb der Wallanlagen. Und das ist auf der Düne wahrlich kein Ort für Hochhäuser. Und der erste Versuch mit 4 Türmen bis zu 100 Metern und jetzt, so wie man hört, ich kenne die Pläne nicht im Detail, doch immerhin noch eine gewisse Höhe, das kann und will ich mir einfach nicht vorstellen für den Ort.
Letztlich haben die Investoren ihre Pläne geändert, weil sie nicht in dem Umfang die Flächen erschaffen können oder konnten, wie sich für sie rechnen würde. Also weitaus weniger Fläche heißt weniger Rendite. Aus den Reihen der Opposition gibt es jetzt scharfe Kritik. Also da ist von vertanen Chancen die Rede und dass man so einen renommierten Star-Architekten wie Liebeskind mit seinen 4 Türmen jetzt vergrätzt habe. Vom Image-Schaden ist da die Rede und von einem traurigen Tag für Bremen. Fehlt Bremen der Mut für Architektur mit so internationaler Strahlkraft?
Nein, meines Erachtens hat das nichts mit Mut zu tun. Wenn man ortlose, autistische Stararchitekten in einer Stadt ein Gebäude stellen lässt, das an vielen anderen Orten auch steht, das hat dann nichts mit Weiterentwicklung der Qualitäten und der Stärken dieser Stadt zu tun, sondern wir brauchen eigentlich eine sensible Fortentwicklung dessen, was bremisch ist. Und das ist auch unsere Stärke. Es kommt auch niemand, es kommt keiner, der irgendwo einkaufen will, es kommt kein Tourist nach Bremen, weil da ein Liebeskind-Gebäude steht oder weil da ein Max Dudler irgendwo steht. Besucher kommen wegen ganz anderer Dinge. Die Touristen kommen hauptsächlich wegen einem Weltkulturerbe, wegen einer Böttcherstraße und einem Schnorr und wegen einer einigermaßen ansehnlichen und gepflegten Altstadt. Die Kaufwilligen aus dem Umland, die kommen, wenn das Angebot stimmt. Und da spielt die architektonische Hülle nur eine zweite Rolle.
Wie wird man eigentlich Landesdenkmalpfleger und warum ist das spannend? Welche Rolle spielt Frankreich im Leben von Georg Skalecki und was ist in Bremen unbedingt erhaltenswert? Und kann er ohne professionellen Blick einfach so durch Bremen radeln? All das klären wir jetzt in der Gesprächszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Hilke Thiessen. Herzlich willkommen. Sein Wort hat Gewicht in Bremen. Der Denkmalpfleger Georg Skalecki ist heute zu Gast in der Gesprächszeit. Herr Skalecki, Sie haben im Jahre 2016 mal einen Vortrag gehalten zum Thema der Turmbau zu Babel. Brauchen unsere Altstädte Hochhäuser? Darin ging es auch um Kritik an der hiesigen Stadtplanung. Was genau kritisieren Sie?
Die Kritik war global gefasst und es ist einfach ein gewisser Hype, so sagt man ja heutzutage, im Bereich des Hochhausbaus zu erkennen. Hochhausarchitektur ist eigentlich unwirtschaftlich und ist immer irgendwo zerstörerisch innerhalb der historischen Altstädte oder am Rande. Man muss ja auch sagen, dass die meisten unserer europäischen historischen Städte doch ihr historisches Stadtbild, den Kern, einigermaßen bewahrt haben. Aber an den Rändern entstehen dann wuchernde Gebilde, die immer irgendwie eine optische Beeinträchtigung und auch eine Störung der assoziativen Verhältnisse zu dem historischen Stadtbild darstellen. Das habe ich kritisiert und habe davor gewarnt, dass so etwas eben in Bremen auch passieren kann. Denn so Ambitionen gibt es natürlich überall. Die Stadtplaner schauen ja eben auch, was wird woanders gemacht. In Berlin gibt es Planungen für den Alexanderplatz. London ist eigentlich ruiniert. Die historische Altstadt von London ist grauenhaft, muss man wirklich sagen. Wir haben in Mailand haben wir auch Tendenzen, dass die Hochhäuser in Richtung Innenstadt wandern. Und trotzdem gibt es so einen gewissen Respekt, dass man sagt, also das, was mal im Mittelalter die Stadt ausgemacht hat, die ja immer mit einer Stadtmauer eingefasst war und die im Stadtbild sehr deutlich erkennbar ist, dass das Tabu ist. Und das sollte unbedingt eben auch in Bremen so sein. Und in diese Richtung ging dieser mahnende Vortrag, der dann auch später mal publiziert wurde.
Nun ist ja faktisch in Bremen es so in den letzten Jahren, Jahren, dass hier tatsächlich viele Hochhäuser gebaut wurden, entstanden sind. Zum Beispiel der Weser Tower, der Landmark Tower, auch der Neubau von Kühne und Nagel fällt mir da ein. Da haben Sie sogar darauf bestanden, dass der etwas niedriger wird. Warum?
Ja, natürlich. Also Kühne und Nagel ist ja an der Weserfront ein Standort, der ganz wichtig ist für die Wahrnehmung der Stadtsilhouette, wenn man von der Neustadt schaut. Da prägten die Kirchtürme die ganze Silhouette dieser historischen Altstadt. Und da waren ursprünglich andere Planungen im Gespräch, deutlich größere Höhen. Was wir jetzt haben, ist auch nicht unbedingt etwas, womit ich wirklich glücklich bin, obwohl es etwas runtergegangen ist nach einigen Diskussionen. Aber man hätte sich das auch noch niedriger wünschen können. Und wir wollen auf alle Fälle verhindern, dass diese Kernzone, die ja unser historisches Abbild eigentlich ist, wie die Stadt sich entwickelt hat, dass das nicht verunklärt wird durch solche Spargeltürme, die nicht nur immer in der Fernwirkung, sondern auch, wenn man unmittelbar in der Stadt ist, einfach störend wirken.
Erbittert gestritten wurde auch über das geplante Hochhaus in der Kohlhöker Straße, was ja auch relativ im Zentrum geplant wurde. 14 Stockwerke waren geplant auf dem alten Bundesbankgelände. Warum ist das aus dieser Sicht auf Bremen keine gute Idee?
Weil man dieses Hochhaus, wenn es nach dem ursprünglichen Entwurf gebaut worden wäre, hätte man auch von der anderen Seite gesehen, hätte man auch von der Altstadt gesehen. Man hätte es gerade diese historischen Verkehrswege wie Schwachhauser Heerstraße, wenn man in die Stadt hineinfährt, da fährt man auf die Domtürme zu. Man hat als Point de vue, als Blick Achse, einen geraden Blick auf die Domtürme und dort würde sich dann so ein Hochhaus reinschieben, viel zu dicht letztlich auch an der Kontriskarpe, an den Wallanlagen. Wir haben ja lange gerungen, es hätte gar nicht sein müssen, dass wir so viel darüber reden und streiten müssen. Man hätte von vornherein sagen können, das bauen wir einfach da niedriger. Was jetzt als Kompromiss rausgekommen ist, ist etwas, womit ich so einigermaßen leben kann, aber auch ähnlich wie bei Kühne und Nagel, so richtig prickelnd finde ich es nicht.
Also es sind am Ende 11 Stockwerke statt 14, also ein Kompromiss auf jeden Fall. In Hamburg, da gibt es ja die viel zitierten Grindelhochhäuser. Das sind 12 gigantische Bauten, die sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden, mitten zwischen den Villen in Harvestehude. Heute sind die Kult. Ändert sich so ein bisschen die Wahrnehmung auch auf Gebäude, wo man eine Zeit lang denkt, so das geht mal gar nicht?
Ja. Diese Hochhäuser standen ja auch unter Denkmalschutz, sind von den Kollegen aus Hamburg dann auch unter Schutz gestellt worden, weil wir ja grundsätzlich, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Denkmalpflege, wir schützen ja nicht nur das Schöne, wir schützen unter Umständen auch Stadtplanungssünden einer gewisser Epochen. Und wir gehen auf alle Fälle relativ wertfrei an das Thema heran und mussten, oder die Kollegen mussten dann feststellen, dass diese Bebauung typisch für die Nachkriegszeit war und dort schon sehr prägend letztlich auch war. Im Übrigen stehen sie ja auch außerhalb der Stadt, um nochmal dieses Thema auch aufzugreifen, also nicht wirklich in der historischen Altstadt von Hamburg, sondern außerhalb, am Rande. Und die Hamburger Kollegen haben eben gedacht, das ist wichtig für die Wahrnehmung der Stadtentwicklung nach dem Kriege. Also sollten sie erhalten bleiben. Sie sind im Abbruch, beziehungsweise ein großer Teil ist ja schon abgebrochen worden. Und was dahin kommt, muss auch nicht unbedingt besser werden.
Was kommt jetzt, haben sich in Bremen schon lange viele gefragt, jetzt an die Sparkasse am Brill. Daniel Liebeskind, der hat ja einen internationalen Ruf wie Donnerhall. Der hat einige sehr bedeutende Bauten schon erschaffen. Für Bremen wurde erwartet, dass so ein Bau von so einem Star-Architekten maximale Aufmerksamkeit liefern würde. Für Sie aber war das Horizontverschmutzung. Das war ein starkes Wort. Damit haben Sie ein bisschen Geschichte geschrieben in Bremen mit diesem Wort oder mit dieser Wortschöpfung.
Ja, ich glaube, es war sehr anschaulich. Auf alle Fälle, was ich meine und worum es eigentlich auch geht. Ich bin letztlich froh und dankbar, dass sich doch die große Mehrheit auch dieser Meinung angeschlossen hat oder der gleichen Meinung ist, sich diese Meinung gebildet hat, vor allen Dingen auch gerade die Politik, dass man sich das eben dort nicht vorstellen kann. Nichts gegen Architektur von Liebeskind. Daniel Liebeskind ist ein hervorragender Architekt, hat wunderbare Sachen gemacht. Es wundert mich natürlich, dass er für diesen Ort so etwas vorschlägt und das dann auch noch vertritt, unter anderem mit der Argumentation, das erinnert an die 4 Stadtmusikanten, das ist mir dann doch ein bisschen sehr oberflächlich. Aber 100 Meter, das müssen Sie sich dort vorstellen. Und diese Entwürfe sind auch nichts für Bremen gewesen. Die hätten auch in Bremen nicht funktioniert. Wir wissen ja, dass das im Grunde genommen eine Variante ist eines Gebäudes, das er für Toulouse vorgeschlagen hat. Und wir alle wissen, Toulouse liegt in Frankreich, in meinem geliebten Frankreich, so weit im Süden. Da ist es immer klimatisch ganz anders als in Bremen. Wenn Sie dort eine terrassierte Fassade mit Bäumen aufstellen, da fliegen Ihnen in Kürze beim ersten Sturm im Winter die Bäume darunter. Das funktioniert einfach nicht. Das hätte nicht funktioniert und insofern wären diese Bauten so auf gar keinen Fall gekommen.
Liebeskind selber sagt, Bremen hat nun den Anschluss an die Moderne verpasst. Stimmt das?
Also ich glaube, damit können wir leben. Wir haben so viel qualitätvolle historische Bauwerke, mit denen wir wuchern können.
Und wenn Sie auf Architektur und auf die Stadt schauen, dann haben Sie immer das große Ganze im Blick, oder? Sie sehen die Stadt von allen Seiten und haben tatsächlich den historischen Kern und dessen Bedeutung im Blick, oder?
Natürlich. Also wir haben immer das gesamte Spektrum unserer Denkmäler im Blick und die sind ja vielfältig und die sind ja auch verstreut. Aber es geht immer von der Innenstadt, von der Altstadt aus. Das ist schon absolut, das ist der Tempelbezirk sozusagen. Das ist die Tabuzone und der Bereich, mit dem man äußerst sensibel umgehen muss. Und das verliert sich dann in verschiedenen Quartieren, wo deutlich mehr Freiheiten sind. Aber es ist auch nicht vorstellbar, dass zum Beispiel in der östlichen Vorstadt, die ja geprägt ist von den historischen Reihenhäusern, dem Bremer Haus, dass man dort auf einmal Wohnblöcke reinhaut mit Geschosswohnungsbau überdimensioniert oder maßstabsprengend oder gar Hochhäuser in so ein Quartier rein. Auch da ist das nicht vorstellbar.
Bremen hat nicht nur Hochhäuser und Neubauten zu bieten, sondern auch viel historisches Gemäuer, das den Ruf Weltkulturerbe tragen darf, wie das Bremer Rathaus. Hier lastet viel Verantwortung auf den Landesdenkmalpfleger und darüber reden wir gleich in der Gesprächszeit. Professor Dr. Georg Skalecki ist Landeskonservator und Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege in Bremen und heute zu Gast in der Gesprächszeit. Herr Skalecki, Sie sind auch noch Vizevorsitzender der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger auf nationaler Ebene. Das heißt, Sie haben auch Erhaltenswertes in der ganzen Republik im Blick, oder?
Natürlich. Die Denkmalpflege ist zwar aufgrund unserer politischen Konstellation des Föderalismus länderweise organisiert. Es gibt ja kein Bundesdenkmalamt, sondern die Landesämter für Denkmalpflege sind die obersten Fachinstanzen in den Bundesländern. Aber wir Landeskonservatorinnen und Landeskonservatoren haben eben doch das Ziel, uns abzustimmen bundesweit. Und dafür gibt es die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger mit vielen Arbeitsgruppen zu Spezialthemen. Und die sogenannte Amtsleiterkonferenz, wo wir 2 bis 3 Mal im Jahr zusammenkommen und versuchen, so etwas auch die Richtlinien der bundesdeutschen Denkmalpflege miteinander abzustimmen.
Und Sie sind einer der Zuständigen für die Welterbestätte Rathaus und Roland in Bremen, welche 2004 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde. Das ist einerseits etwas ziemlich Bedeutendes und auch was Tolles für Bremen, aber das bedeutet natürlich auch viel Verantwortung. Steigt da der Druck, wenn man ein solches international anerkanntes Label bekommt?
Natürlich. Die Auszeichnung Weltkulturerbe der UNESCO ist eine Verpflichtung. Wir haben uns ja als Land Bremen drum beworben. Die UNESCO kommt nicht und sagt, ihr habt so ein schönes Rathaus, das gehört eigentlich auf die Liste, sondern man muss sich drum bewerben. Und es war gesellschaftlicher und politischer Konsens, dass wir diesen Titel gerne hätten. Wenn man ihn will, muss man ihn noch lange nicht bekommen. Da muss man viel, viel argumentieren und viel begründen mit wissenschaftlichen Gutachten. Das alles ist erfolgreich abgelaufen, hat aber dann zur Folge, dass wir jetzt genau auch unter der Kontrolle der UNESCO stehen. Und alles, was wir machen, wird von Paris aus beäugt. Wir müssen regelmäßig Rapport erstatten. Es gibt ein Monitoring, ein Kontrollsystem. Regelmäßig kommen auch Kontrolleure, Monitore nach Bremen und schauen sich einmal den Zustand des Rathauses selbst an. Wie ist der Pflegezustand? Denn Denkmalpflege heißt ja Denkmäler pflegen, also instand halten. Und auch das Umfeld. Wenn es woanders, bei uns gab es noch nie Konflikte, aber wenn es woanders zu Konflikten kam, war es fast immer der Konflikt, wenn im Umfeld der Welterbestätten irgendetwas passiert ist, städtebaulich passiert ist, was der Wahrnehmung des Weltkulturerbes abträglich werden könnte.
Aber als jetzt zum Beispiel das Kupferdach, also der Dachstuhl von 1608 saniert wurde, da haben die ganz genau hingeschaut.
Wir haben berichtet darüber. Die Entscheidung, wie wir das machen, die wird dann vor Ort gefällt und natürlich auch sehr nachdenklich. Wir gehen da nicht einfach mal hin und machen da einfach irgendetwas, sondern gerade hier war es ein langer Nachdenkprozess und ein Prüfprozess, ob wir nicht doch noch das Kupferdach, also die Kupferhaut, noch erhalten können. Es ist ja kein altes Kupfer mehr gewesen, es war Kupfer von 1920, im Gegensatz zu dem darunterliegenden Dachstuhl. Der ist von 1608, der ist also über 400 Jahre alt. Und so ein wertvolles Dachgebälk muss natürlich geschützt werden. Und da es reinregnete, war Handeln angesagt. Und da wir es auch nicht mehr reparieren konnten, da regnete es einfach rein. Also musste dann am Ende die Entscheidung getroffen werden, wir erneuern das Kupfer.
Sie sind aber auch ein Teil des UNESCO-Beirates für das Weltkulturerbe. Wie ist es denn, ein Teil auch dieses Teams zu sein, was Bauten, was Denkmäler unter Schutz stellt, weltweit?
Es ist so, dass wir einen nationalen Beirat haben, der die Anträge oder die Vorstellungen aus den Bundesländern einzeln prüft, ob etwas Welterbe würdig ist. Das ist ein Prozess, der immer so alle paar Jahre läuft. Also im Moment sind wir gar nicht aktiv mit diesem Fachbeirat. Wir haben 2013, 2014 die neue sogenannte Tentativliste für die Bundesrepublik Deutschland überprüft. Und haben eben von Vorschlägen, die aus den Bundesländern kamen, es waren insgesamt 36, haben wir nur 9 als Welterbe würdig ausgewählt. Das heißt, wir haben sehr kritisch drauf geschaut, wir sind überall hingefahren, haben uns informiert, haben natürlich recherchiert dazu und haben dann feststellen müssen, dass viele Vorstellungen, die so landesweit bestehen, dass doch etwas auf die Welterbeliste sollte, nicht wirklich begründbar ist. Und wir wollen uns auch als Bundesrepublik nicht blamieren bei der UNESCO, indem wir dort etwas vorschlagen, was dann dort abgeschmettert wird.
Trotzdem ist das im täglichen allerlei, diese Arbeit, eine willkommene Abwechslung?
Ja, natürlich. Das war schon etwas Spannendes. Das muss ich gerne zugeben. Einmal, weil es Denkmalpflege grundsätzlich ein sehr, sehr weites Spektrum ist, mit dem wir uns da auch befassen konnten als Fachbeirat. Und weil es Objekte waren, die man zwar kannte, aber man konnte sich dann vertiefen und konnte mal so richtig tief einsteigen. Das war eine sehr schöne Aufgabe.
Vieles, was hier bei uns in Bremen als erhaltenswert gilt, ist aus Holz. Zum Beispiel die Treppe zur Güldenkammer des Rathauses ist eine der künstlerisch bedeutendsten Gestaltungen der Renaissance-Schnitzkunst. Dann die ganzen Holzeinbauten im Rathaus und heute, wo wir uns treffen, in Ihrem Gebäude in der Sandstraße 3, das Haus des Denkmalschutzes. Die Hölzer unter der Decke, die hier verarbeitet worden sind, 1580 eingebaut worden. Wie arbeitet es sich denn hier mit so viel Historie?
Ja, wir stellen ja einfach fest, dass das, was historisch benutzt wurde an Materialien, das ist dauerhaft, das ist nachhaltig, das hält über Jahrhunderte, viele Jahrhunderte. Wir haben gerade jüngst jetzt den Dachstuhl von unserer lieben Frauen anlässlich des Jubiläums untersucht. Da ist der komplette Dachstuhl ist von 1346. Also ein unglaublich 700 Jahre alter Dachstuhl, der tadellos da steht. Während wir überall bei Neubauten schon nach wenigen Jahren die größten Bauschäden haben, sind die historischen Materialien sind dauerhaft, nachhaltig. Ganz im Sinne letztlich auch von Umweltschutz, denn man muss nicht dauernd irgendetwas erneuern. Backsteine halten ewig, Sandstein muss mal vielleicht neu verfugt werden. Aber wir haben im Großen und Ganzen es immer mit Materialien und Objekten zu tun, die für Jahrhunderte gebaut wurden und seit Jahrhunderten auch existieren.
Gilt das auch für Holz? Weil das ist ja ein sehr vergänglicher Baustoff eigentlich.
Absolut nicht. Holz kann tausende Jahre alt werden, wenn es gepflegt wird und wenn es nicht ungünstigen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Es gibt Holzfenster, die sind Jahrhunderte alt, wenn sie regelmäßig eben mit Leinöl oder mit Farbe gut behandelt werden. Und die Dachstühle, ich erwähnte den Dachstuhl von unserer lieben Frau, 700 Jahre alt. Es gibt noch viel ältere.
Auch Industriedenkmäler, gar nicht nur die historischen Bauten, auch die liegen Ihnen am Herzen. Zu Gast ist Georg Skalecki und mehr darüber gleich hier in der Gesprächszeit. Bremens oberster Denkmalpfleger ist heute zu Gast in der Gesprächszeit, Professor Dr. Georg Skalecki. Das Landesamt für Denkmalpflege hat den Ehrgeiz, auch Bremens Industriegeschichte für die Nachwelt zu erhalten. Also sie kümmern sich nicht nur um die Bauten wie Rathaus und verschnörkelte Jugendstilarchitektur. Bremen hat ja weitaus mehr als nur Dom, Schütting und Rathaus zu bieten. Es gibt auch zahlreiche erhaltenswerte Industriebauten. Kaffee Haag zum Beispiel oder die Silberwarenmanufaktur Koch und Bergfeld, die Union Brauerei, die Stuhlrohrfabrik in Findorf oder die Wollkämmerei in Blumenthal. Haben Sie all diese Gebäude auch der Industrie im Blick?
Selbstverständlich. Das ist für uns ein Arbeitsschwerpunkt seit einigen Jahren. Ich muss sagen, ich habe es vielleicht auch etwas mitgebracht aus meinem früheren Wirkungskreis. Ich war ja im Saarland in der Denkmalpflege tätig und habe dort ganz viel Industriedenkmalpflege auch gemacht. Ich habe den Welterbeantrag für die alte Völklinger Hütte für die UNESCO selbst formuliert. Und mit diesem Zugang zu dem Thema Industriedenkmalpflege bin ich hierher gekommen und habe feststellen müssen, dass vielleicht etwas Nachholbedarf besteht, um jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Jedenfalls haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, sofort im Bereich der Erfassung erstmal der Industriedenkmäler Bremens. Es ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass wir diese wichtige Phase der Geschichte Bremens auch dokumentieren. Bremen hat vor allen Dingen nach der Reichsgründung oder nach dem Beitritt zur Zollunion 1888 einen unglaublichen industriellen Aufschwung erlebt und damit einen großen wirtschaftlichen Aufschwung und ist zur Großstadt geworden, genau in dieser Phase. Früher eine beschauliche Handelsstadt, Hansestadt und dann auf einmal zur industriellen Großstadt geworden. Und das mit ganz vielen unterschiedlichen Industriezweigen, die wir dokumentieren wollen. Das ist sozusagen unsere DNA Bremens, die wir damit auch schützen wollen. Und wir versuchen wirklich alle Industriezweige mit irgendeinem repräsentativen, authentischen Objekt auch zu dokumentieren. Das geht von Weinhandel natürlich über Kaffee, die Silberwaren, Besteckproduktion, nicht nur Koch und Bergfeld, sondern auch Wilkins gehört mit dazu, Wolle, Baumwolle. Also es gibt so viele wirklich wichtige Industriezweige, die Bremen groß gemacht haben und dafür müssen wir Objekte aussuchen, an denen man das später noch irgendwie nachvollziehen kann, die anschaulich sind, die authentisch sind, dass man in eine Industriehalle hineingehen kann und sehen kann, ach, hier wurde mal etwas produziert, hier wurde etwas umgeschlagen oder hier wurde gelagert und man eine Vorstellung davon haben kann. Denn Denkmalpflege arbeitet ja mit authentischen Objekten. Wir schreiben es nicht in irgendwelche Bücher hinein, sondern wir ermöglichen den Menschen den Zutritt zu wirklicher, wahrer, echter Baukultur. Und wenn Sie dann in so eine Industriehalle hineintreten, dann werden Sie vom Hauch der Geschichte erfasst. So formuliere ich das immer gerne.
Das klingt sehr packend, aber eingangs haben Sie da auch so eine leise Kritik formuliert. Waren den Bremern das nicht immer klar, was für Schätze Sie da haben in der Überseestadt oder überall in Bremen?
Ja, Bremen stand natürlich gerade 2000, 2001, als ich nach Bremen kam, an einer Umbruchphase auch. Die Überseestadt ist ja gerade erst geschlossen worden oder stillgelegt worden. Und das ist dann natürlich auch erstmal so ein Schock für so ein 300 Hektar großes Areal. Wie geht man damit um und rasiert man alles weg, was da an Bestand ist und plant irgendwie neu oder wie geht man letztlich damit um? Wir kamen gerade noch zum richtigen Zeitpunkt, dass wir einige Objekte dann unter Denkmalschutz stellen konnten und genau die waren dann die Impulsgeber für die Entwicklung. Es sind die Denkmäler gewesen, die in der Überseestadt als erstes umgenutzt wurden und die dieses Quartier auch mit Leben erfüllt haben. Dann kamen erst allmählich Neubauten dazu, die sich dazwischen gesetzt haben. Aber genau dieses Flair von historischer Industriearchitektur, das ist das Prägende. Das haben wir in Speicher 11, das haben wir in Schuppen 1, Schuppen 2. Und die sind ja auch ganz schnell umgenutzt worden und ganz schnell von Investoren auch gewinnbringend, zu Recht gewinnbringend, auch angenommen worden.
Nun ist es ja so, dass Industriekultur hat ja seinen ganz eigenen Charme und wenn es erhaltenswert ist, umso besser. Aber zum Beispiel dieses Café Haag-Gebäude, das hat ja wirklich was zu bieten, auch von innen. Aber was ist denn, wenn so ein Gebäude gar nicht genutzt wird und man es gar nicht so erhalten kann, dadurch, dass da drin gelebt wird? Welche Handhabe hat dann ein Denkmalschützer?
Ja, zunächst einmal ist natürlich der Eigentümer verantwortlich. Wir können ihn nur anstoßen. Er muss dann letztlich die Initiative ergreifen. Aber wir geben immer wieder Denkimpulse, was man mit so einer Anlage machen kann. Café Haag würde ich mir wünschen, dass wir bald da auch eine Nutzung für finden. Es ist relativ langer Leerstand. Es gab mal Phasen, da haben wir mit den damaligen Eigentümern intensive Begehungen gemacht und haben Ideen, Fantasien entwickelt, was man dort alles machen kann. Und da waren viele Bilder im Kopf, die dem Ort sehr angemessen gewesen wären und die sicherlich dort ganz viel tolles Leben reingebracht haben. Es kam dann die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, dann ist das wieder zurückgenommen worden. Aber irgendwann kommt der Prinz und küsst auch Café Haag noch wach.
Aber da sind Sie, Herr Skalecki, auch durchaus Ideengeber und Impulsgeber.
Ja, also so sehe ich auch meine Funktion, dass man da auch anstoßen muss. Und ich gehe offensiv auf mögliche Investoren auch zu, wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben auch irgendetwas im Portfolio, um das man sich kümmern sollte und entwickeln so einige Ideen. Das haben wir erfolgreich bei einigen der Hafenobjekte gemacht. Das haben wir jetzt auch erfolgreich beim Tabakquartier auch gemacht, indem wir ganz früh mit den Investoren darüber gesprochen haben und einfach mal so beim Rundgang so ein bisschen die Augen haben schweifen lassen und dann, das kann ich mir hier vorstellen. Und dann entwickeln sich Bilder und so kommt eine Dynamik da rein.
Als Sie nach Bremen gekommen sind, 2001 war das, haben Sie Bremen auf diese Weise auch entdeckt mit offenen Augen und mal geschaut, was gibt es hier eigentlich für Schätze?
Ja, das war natürlich meine erste Aufgabe. Ich kannte Bremen flüchtig als Besucher, Tourist sozusagen, aber so tief eingestiegen bin ich natürlich nicht. Die ersten Monate waren davon geprägt, dass ich also sehr intensiv mir diese Sachen angeschaut habe und eben da auch dann über die ganze Industriekultur und die Hafengeschichte gestolpert bin und da ein Areal vorgefunden habe, 300 Hektar groß, das brach lag, nichts mehr da war kein Mensch in der Überseestadt, als ich da das erste Mal nach meinem Dienstantritt war und sehe aber dann eben historische Industriearchitektur, sehe, was da alles ist und habe dann sehr schnell für mich den Entschluss gefasst, da müssen wir jetzt intensiv einsteigen.
Wie alt muss denn eigentlich ein Gebäude sein oder ein Kunstwerk sein, damit Sie sich damit befassen?
Also die Altersgrenze sollte so bei einer Generation, also mindestens 30, 35 Jahre liegen. Wir arbeiten auch kontinuierlich nach, also mit jedem Jahrzehnt, das vergangen ist, sagen wir wieder, wir müssen jetzt mal uns um die 1970er Jahre, müssen uns um die 1980er Jahre mal kümmern. Aber man ist manchmal auch ganz erstaunt, wenn man nochmal systematisch auf eine Stadt schaut, dass man doch auch deutlich ältere Objekte übersehen hat oder ihren Wert noch nicht erkannt hat. Es geht darum, dass wir ein relativ breites Spektrum abbilden wollen. Alles, was irgendwie authentisch ist, was wertvoll ist und was unsere Geschichte irgendwie abbilden kann, dokumentieren kann. Das ist dann auch für die Denkmalpflege von Interesse.
Aber der Kirkeby-Turm auf der Domsheide, der war ja noch gar nicht so alt, aber trotzdem ist er in Ihren Augen erhaltenswert und Sie haben ihn dann unter Denkmalschutz gestellt, unmittelbar kurz bevor er eigentlich abgerissen oder versetzt werden sollte. Zählt er mehr die Tatsache, dass es ein Kunstwerk ist, als das Alter?
Das Alter hat er ja auch erreicht. Er ist ja schon jenseits dieser Grenze, die ich benannt habe, also die Generationenabstand haben wir da. Ich habe jetzt gerade das Baudatum nicht mehr ganz im Kopf, aber er ist aus den 80er Jahren, wenn ich mich
Ende der 80er Jahre.
Ende der 80er Jahre, ne? Also damit sind wir jetzt 30 Jahre danach und da können wir so etwas beurteilen. Er ist ein Kunstwerk und ein Objekt, das als Kunstwerk entstanden ist im öffentlichen Raum, hat sicherlich nochmal eine andere Messlatte, die man dort anlegt und wird vielleicht eher noch zum Denkmal, zum Kulturdenkmal dann auch, wenn es sich eben auch als qualitätvolle Kunst auch herausstellt. Und Kirkeby als Künstler ist ja hochbedeutend. Das ist eines der wenigen Werke, die so exponiert im Straßenraum eben auch positioniert sind. Insofern verdient der Kirkeby-Turm den Denkmalschutz auf alle Fälle.
Wenn Sie durch Bremen fahren, sagen wir mal mit dem Fahrrad, können Sie da einfach so umherfahren oder schauen Sie immer analytisch?
Ich schaue immer. Und Fahrradfahren ist gefährlich, denn es geht zu viel zu schnell. Es ist besser, man geht zu Fuß und schaut rechts und links und dann sieht man immer wieder, erkennt immer wieder nochmal neue Details. Die Augen sind immer offen, das ist berufsbedingt, dass man also ganz intensiv natürlich sich die Dinge anschaut. Und es ist tatsächlich so, man schaut oftmals oberflächlich über etwas hinweg und denkt, ich kenne es. Und dann schaut man nochmal ein zweites Mal, ein drittes Mal genau hin, entdeckt auf einmal wunderbare Details, die ganz wertvoll sind und die vielleicht eben auch jetzt nicht nur schön oder kunstvoll sind, sondern einfach auch relevant für den Wert des Objektes.
Wie wird man eigentlich Landesdenkmalpfleger? Das wollen wir gleich klären in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Professor Dr. Georg Skalecki, Bremens Landeskonservator, ist heute zu Gast auf Bremen 2. Sie müssen bewahren, Konservator steht ja schon in der Jobbeschreibung. Landeskonservator, das ist ein Berufstraum, wenn man studiert, Herr Skalecki?
Für mich war es das eigentlich zunächst nicht. Ich bin fast so ein bisschen zufällig Landeskonservator oder Denkmalpfleger geworden. Ich habe klassisch Kunstgeschichte studiert und zu meiner Zeit, ich bin ja nicht mehr ganz taufrisch, da war das so, dass es diese Studiengänge für Denkmalpflege noch gar nicht gab. Ich habe klassisch Kunstgeschichte studiert, habe mich für alles interessiert, für Malerei, für Skulptur, für Architektur, die sich dann doch etwas in den Vordergrund geschoben hat als Lieblingsthema und habe dann auch über ein Architekturthema promoviert. Und hatte so ein bisschen eher Ambitionen, in die Forschung zu gehen, auch vielleicht an die Universität und mich mit Architekturgeschichte intensiv zu beschäftigen. Hatte dann direkt nach dem Studium diverse interessante Möglichkeiten. Ich hätte mich in einem Forschungsprojekt mit lothringischer gotischer Skulptur befassen können, Frankreich. Immer wieder auch für mich etwas Reizvolles. Denkmalpflege stand da gar nicht ganz oben auf, aber dann kam auch urplötzlich dann die Möglichkeit, entweder in München beim Landesamt für Denkmalpflege anzufangen oder in Saarbrücken. Dann waren wir doch so ein bisschen träge, meine Frau und ich, und haben gesagt, hier, Saarbrücken ist unsere alte Heimat, hier haben wir auch die Familie. Unser erstes Kind war auf der Welt, das zweite kam gerade und dann haben wir uns für Saarbrücken entschieden. Wie ich heute sagen muss, die richtige Entscheidung. Denn in so einem Amt hat man auch Möglichkeiten, sich zu formen, selbst zu entwickeln. Und dann kam das Feuer, aber das Feuer entfachte sich für die Aufgabe und dann bin ich eben doch Denkmalpfleger mit Leib und Seele geworden.
Wenn man das hört, Landesdenkmalpfleger, das ist ja ein Beruf, wo manche denken so, boah, ist das langweilig. Sie sprechen von Feuer. Was bedeutet denn für Sie dieses Feuer? Was interessiert Sie so?
Ja, ich habe es tagtäglich immer wieder mit neuen Objekten, mit neuen Aufgaben zu tun. Das kann eben der gotische Altar sein in irgendeiner Kirche oder ein gotisches Bauwerk, mit dem man sich beschäftigt. Oder es kann eben die Industriearchitektur sein, mit der man sich auseinandersetzt oder irgendwelche historischen Maschinen. Also es ist so vielfältig, ist diese Aufgabe und deswegen auch immer wieder so spannend. Und es macht mir einfach auch Freude, mich auch in diese Themen dann immer wieder nochmal neu hineinzuarbeiten. Es wird nie langweilig als Denkmalpfleger. Und auch die Beschäftigung dann mit Investoren oder mit Eigentümern, die man überzeugen will, das ist auch etwas, was mir durchaus Freude bereitet.
Sie sind ja in Saarlouis geboren, haben studiert, waren als Lehrbeauftragter für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Universität in Trier tätig. Und 2001 sind Sie dann aber nach Bremen gezogen. Was war denn der Reiz hier in der Hansestadt für Sie?
Ja, es war so eine, vielleicht die kleine, erste kleine Midlife-Krise, die ich da erlebt habe, dass ich dann in dem Alter mit 42 gedacht habe, musst dich vielleicht nochmal verändern. Und Forschung war für mich halt auch immer ganz wichtig. Ich habe auch immer die Lehre an der Universität praktiziert, in Trier und in Saarbrücken. Zu dem Zeitpunkt habe ich bin ich in mich gegangen und habe gesagt, ob ich nicht vielleicht doch wieder in die Forschung will, doch raus aus der Denkmalpflege. Und deswegen hatte ich mich eigentlich an der TU in Dresden beworben, auf eine Professur, immerhin für Denkmalpflege und Denkmalkunde. Und ich stand da auch auf der Berufungsliste, bis dann auf einmal Bremen kam. Und ich dann doch gesagt habe, nee, also du hast eigentlich dein ganzes Leben immer mit Menschen an Denkmälern gearbeitet. Willst du jetzt im Hörsaal versauern, sage ich mal in Anführungszeichen. Und habe dann also schnell das Ruder rumgerissen und bin dann doch eben in der Denkmalpflege geblieben und habe dann die Leitung des Amtes hier übernommen. Aber ich wollte auch noch ein bisschen stärker Einfluss nehmen können und auch gestalten können, was man eben dann nur machen kann, wenn man auch eine Leitungsfunktion hat.
Aber hätten Sie sich nicht auch vorstellen können, in der Lehre tätig zu sein, weil begeistern können Sie ja?
Es ist ja nicht ausgeschlossen, das mache ich ja weiterhin. Die universitäre Lehre praktiziere ich nebenbei und es macht mir auch immer Freude, Dinge zu vermitteln. Es erfreut mich unglaublich, wenn ich junge Menschen sehe, die mitziehen, die ich begeistern kann.
Wo man das Feuer entfachen kann.
Wo man das Feuer entfachen kann, das wollte ich nicht schon wieder sagen.
Sie sind ja als erster Denkmalpfleger des Landes, ist man ja qua Job immer im Kreuzfeuer von Politik, von Planung. Und Sie sind jemand, der im Zweifel auch seine Stimme erhebt und in die Konfrontation geht. Muss man das machen als Job oder ist das eher naturell?
Das ist jetzt aber eine sehr schwierige Frage, weil da müsste ich ja dann sagen, dass manch andere Kollegen da etwas zurückhaltender sind. Also ich sehe es, es ist mein Naturell, mich zu Wort zu melden, wenn ich der Meinung bin, es ist etwas zu sagen. Man muss sich in dem Auftrag, den man zu erfüllen hat, ich habe ja einen gesetzlichen Auftrag, ich werde ja auch bezahlt dafür, dass ich Denkmäler schütze. Und wenn ich Sorge habe, dass meinen Denkmälern etwas passiert, und dann melde ich mich zu Wort. Und dann nehme ich auch gelegentlich mal kein Blatt vor den Mund. Das ist aber auch ganz wichtig. Ich glaube auch, viele wollen auch mal eine klare Ansage hören von obersten Denkmalpfleger. Der kann nicht immer nur abtauchen und im Elfenbeinturm sitzen.
Sie sind verheiratet mit Liliane Skalecki. Sie haben sie eben schon mal kurz erwähnt. Sie ist auch Kunsthistorikerin wie Sie und eine erfolgreiche Krimi-Autorin. Liefern Sie manchmal auch historische Hintergründe für Ihre Bücher?
Für die Neueren jetzt weniger. Ich bin auf alle Fälle immer so ein kleiner Prüfstein. Denn ich darf als Erster dann die neuen Werke lesen und meinen Kommentar dazu geben.
Sind Sie privat auch noch Lektor, Herr Skalecki?
Ja, genau. Aber so richtige Impulse kann ich nicht geben. Impulse gebe ich ihr damit, dass wir jetzt zum Beispiel für Ihre Frankreich-Romane in Frankreich im Land rumfahren und alle möglichen Stationen anschauen, die sie interessiert, wo sie auch eine Anschauung von haben will. Denn meine Frau schreibt nicht aus dem Bauch oder aus dem Kämmerlein heraus, sondern sie geht genau, das ist eben irgendwie, das ist der Kunsthistoriker in uns beiden. Wir wollen immer die Objekte sehen, erleben und etwas wahrnehmen. Das machen wir dann gemeinsam. Und dann erzählt sie mir schon immer ihre ersten Ideen.
Sie haben gemeinsam 3 Kinder. Haben die auch Ambitionen in der Landesdenkmalpflege? Haben Sie da ein Feuer entfacht?
Nein. Absolut nicht. Das, Da muss in der Erziehung was schiefgegangen sein. Also unsere drei Kinder machen alle drei etwas ganz anderes. Und sie sind kulturell interessiert, sie sind dem Thema aufgeschlossen gegenüber und das ist ja auch schon mal was.
Sie und Ihre Frau, Sie verbringen viele Wochen im Jahr in Frankreich in der Nähe von Nîmes, da schreibt Ihre Frau auch Ihre Bücher. Frankreich spielt für Sie alle eine große Rolle in Ihrem Leben. Ich glaube, das ist auch so, wenn man aus so einem Länderdreieck kommt wie das Saarland, wo Frankreich nicht weit ist und auch Belgien nicht weit ist. Ist es so, dass dieses Internationale auch auf jeden Fall Teil Ihrer Familie ist?
Also meine Frau hat ja französische Wurzeln, da ist es tatsächlich in der Familie angelegt. Aber ich habe diese Lebenskultur dann kennengelernt und die Grenznähe auch schätzen gelernt, habe mich einfach auch verliebt in Frankreich. Ich finde einfach das Land fantastisch und wir sind frankophil veranlagt. Wir essen ganz gerne mal, wir trinken auch ganz gerne mal ein gutes Tröpfchen Wein und lieben vor allen Dingen auch die Kultur und die Kunstschätze des Landes und das schon immer. Und haben dann schon 1994, als wir noch im Saarland lebten, haben wir uns ein ganz kleines, preiswertes Häuschen in Südfrankreich gekauft, das wir dann saniert haben und hergerichtet haben, und um da auch so ein kleines Refugium zu haben. Und wenn wir dort sind, und dann können wir die Seele baumeln lassen, was nicht heißt, dass wir dann nicht arbeiten. Meine Frau arbeitet an ihren Romanen und ich arbeite auch wissenschaftlich.
Und da kann man sich ja auch viel altes Gemäuer angucken in Frankreich.
So ist es. Ganz viel, ja.
Herr Skalecki, wenn man Sie reden hört, dann bekommt man wirklich den Eindruck, dass Ihr Beruf Berufung ist, oder?
Das will ich nicht in Abrede stellen. Das ist so, also ich mache es gerne, auch wenn ich ja eingangs mal gesagt habe, dass ich eher zufällig dann in die Denkmalpflege gekommen bin. Als ich da angekommen bin, da wusste ich, da bin ich richtig.
Was ist denn etwas, was Sie auf jeden Fall in Ihrer Zeit als Landesdenkmalpfleger noch erreichen möchten, noch schaffen möchten?
Also wir haben die aktuelle Nacherfassung aller denkmalwürdigen Objekte im Land Bremen, haben wir seit Jahren als Arbeitsschwerpunkt. Das möchte ich abgeschlossen haben, dass ich dann auch nochmal sagen kann, ich bin einmal durchs ganze Land durchgegangen, mit meinen Leuten natürlich. Und wir haben noch einmal einen aktuellen Stand dessen, was denkmalwürdig ist, erarbeitet und haben viele, viele wichtige Objekte unter Schutz gestellt. Also das ist mir ein großes Anliegen. Und dann so die letzten Objekte der Industriekultur, da ist noch ein bisschen was zu tun. Und geforscht werden muss ja auch. Wir wollen ja auch an den Objekten selbst unsere Erkenntnisse vertiefen.
Also wir fassen zusammen, es wird nie langweilig als Landesdenkmalpfleger.
Das kann ich bestätigen.
Das war die Gesprächszeit mit dem Landeskonservator Professor Dr. Georg Skalecki. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich danke.
Das Gespräch können Sie noch einmal nachhören in der ARD-Audiothek und auch auf bremen2.de. Nach den Nachrichten geht es weiter mit den Sounds. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Hilke Thesen und uns allen einen schönen Abend. Tschüss.
Bremen 2 Gesprächszeit.